Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der LinkedIn Marketing Show. Heute wieder mit einem sehr spannenden Gast, denn hier haben wir das Format ein bisschen abgeändert. Das bedeutet, wir interviewen auch immer spannende Gäste, gerade die auch aktiv auf LinkedIn sind. Das bedeutet, alle Persönlichkeiten, die ihr hier hört und seht, die sind in der Regel auch auf LinkedIn aktiv und haben eine ganz spezifische Positionierung oder sind Experte in gewissen Bereichen. Und genau um dieses Thema soll es heute auch so ein bisschen gehen. Es geht um das Thema Positionierung, Messaging und Website für B2B SaaS, IT und Tech-Unternehmen. Und da habe ich heute den Thomas Kemp mit dabei, der genau in diesem Bereich Experte ist und da schon ganz, ganz viel Erfahrung hat und heute so ein paar Einblicke mitgibt in diese Bereiche, wie man sich richtig positioniert, was viele falsch machen. Und das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Folge. Viel Spaß dabei und herzlich willkommen, Thomas.
Ja, hallo Maurice. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich, in Hamburg zu sein. Ich komme aus Köln, gestern hier angereist. Und mein Fokus ist auf B2B SaaS Tech. Und ich verbinde da so die Themen Positionierung, Messaging, was eher strategische Themen sind, aber auch immer das Umsetzungsthema, weil das meiner Ansicht nach häufig so ein bisschen dann zu kurz kommt, verbinde ich das halt mit dem Thema Website. Das heißt, es geht bei mir darum, die Positionierung auf der Website für Kunden greifbar zu machen, weil eben nur dann die Positionierung auch eine Wirksamkeit entfalten kann.
Okay, das heißt, so gerade jetzt sind wir im Prinzip schon direkt drin mit dem Thema Positionierung. Ist das so etwas, was du schon immer gemacht hast oder wie kam es dazu vielleicht so zu deiner Reise, wenn du dazu ein bisschen was erzählen willst?
Okay, dann hole ich ein bisschen länger aus. Ja, im Prinzip schließt sich damit so ein bisschen so ein Bogen. Also ich habe einen Background tatsächlich in Informatik und Kommunikationswissenschaften, also auch sehr nah an so Software-IT-Themen dran. Und im Studium ging es eigentlich immer darum, sehr komplexe technische Zusammenhänge einfach zu erklären. Expertenlaien-Kommunikation halt, das halt einfach zu vereinfachen, aber eben nicht zu einfach darzustellen. Und ich habe mich dann schon während des Studiums selbstständig gemacht, habe auch selbst ein Startup gegründet, eine Zeit und hatte so verschiedene Stationen, unter anderem zum Beispiel als Autor für HubSpot mal eine Zeit. Ich war mal Chefredakteur für ein Startup- und Unternehmermagazin. Ich habe viel redaktionell Kunden betreut, auch aus Mittelstand auf Konzernebene. Aber das Thema Website zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden auch durch meine Vita. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viele hundert Websites schon betextet, konzipiert, und da stellt man eben dann als Texter, das ist so mein Background, so hätte ich mich früher bezeichnet, eben fest, dass gute Texte eben aus einer guten Positionierung, aus einer guten Strategie, aus guten Konzepten resultieren. Deswegen war es irgendwann naheliegend, das mit anzubieten, und heute würde ich sagen, ist es so 50-50, ja, das heißt, ich bin so eigentlich, mache ich keine Website, ohne dass ich vorher auch an diese Positionierungsthemen angegangen bin und habe mir da jetzt über die Jahre so einen Prozess zusammen iteriert, wie ich eben diese beiden Themen gut verbinde.
Ja. Und Thema Positionierung, da hattest du ja gesagt, dass das eigentlich immer in Kombination mit Webseite sinnvoll ist. Warum würdest du das so sehen, dass man im Prinzip zuerst an der Positionierung arbeitet, bevor man an das Message, an die Webseite geht oder an das Messaging?
Mhm. Also die Positionierung stellt halt für mich sozusagen so komplett das Fundament für die Kommunikation dar, weil bei der Positionierung einfach sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden, die überhaupt erst eine gute Zielgruppenansprache möglich machen. Das heißt, dass man wirklich sehr spitz auf bestimmte Personas, auf bestimmte Kontexte eingeht. Dieses Fundament, das erarbeitet man sich halt in der Positionierung. Und ich erlebe halt sehr, sehr viele Unternehmen, Gründerinnen, wo diese Themen so ein bisschen nebeneinander laufen. Ja, also es gibt riesige Miro-Boards, Fixam-Boards mit Marktsegmentierung, mit sehr viel Insight-Analyse, kluge Ideen, kluge Gedanken. Aber nachher bei den Kundinnen kommt halt 3% davon kommen da an, weil dann wird das irgendwie an einen Freelancer gegeben oder an eine Agentur. Es gibt einfach sehr, sehr große Verluste, wenn das nicht sozusagen aus einer Hand kommt. Und es fehlt dann auch oft die Kompetenz, überhaupt sozusagen diese Transformation hinzukriegen. Also was heißt das überhaupt, wenn ich bestimmte strategische Entscheidungen treffe? Wie drückt sich das überhaupt in Kommunikation, in Texten, in Botschaften, in Bildern, in UX-Elementen aus? Und da ich auf beiden Gebieten halt Erfahrung mitbringe, kann ich das eben ganz, ganz gut kombinieren.
Sehr cool. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, stimme ich dir zu 100% zu, dass man zuerst an der Positionierung arbeiten sollte, weil ganz oft ist es ja so, dass Unternehmen zum Beispiel mit Marketing starten wollen, aber noch gar nicht klar ist, für wen die das eigentlich machen wollen. Das bedeutet, das haben wir auch häufig, dass irgendwelche Unternehmen zu uns kommen und sagen, ja, wir bieten alles für alle an. Und dann sagen wir auch immer ganz ehrlich, hey, dann ist vielleicht noch nicht der beste Zeitpunkt, jetzt mit LinkedIn direkt zu starten oder mit Google und mit Ads, weil ihr müsst erstmal an eurer Positionierung arbeiten. Und da sehen wir ganz oft, dass die Unternehmen sich da ein bisschen schwer tun. Wie gehst du mit solchen Unternehmen vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Thomas, wir sind gut in der Finanzdienstleistung, wir haben Kunden in der Fertigung, wir sind da gut, wir können eigentlich alles und wir wollen uns gar nicht so spezifisch festlegen.
Zum Glück kommen immer weniger Kunden mit so einer Haltung zu mir, weil es eben so ist, dass ich 80-90% meiner Kunden über LinkedIn generiere. Das heißt, die Leute im Normalfall folgen mir schon eine Zeit. Das heißt, ich habe sie im Prinzip schon educated und habe ihnen schon so bestimmte Dinge, Ideen, Konzepte klar gemacht, die sozusagen die Grundlage einer Zusammenarbeit sind. Wenn ich jetzt merke, okay, die Leute kommen jetzt zum Beispiel mit dem Thema Website zu mir und für die ist das Thema Positionierung neu, dann gibt es natürlich einfach einen großen Bedarf an Education, den man da liefern muss. Das heißt, man muss den Kunden erklären, warum ist eine Positionierung überhaupt so wichtig. Und natürlich, das fängt dann mit der Zielgruppe an, ne? Wen will ich erreichen? Und der Mittelstand ist keine Zielgruppe, sondern da muss man eben halt tiefer reingehen und dann bestimmte Fragen stellen. Und da gibt es dann eben ein Set an Fragen und ein Set an Konzepten, die der Kunde eben, wo man mit dem Kunden so ins Pairing gehen muss. Und wenn ich dann halt merke, okay, der Kunde, der traut sich nicht oder es gibt irgendwie eine Historie oder es gibt viele, viele Gründe für den Kunden zu sagen, nee, ich werde das nicht machen. Also ich werde nicht meine Kommunikation auf einen Teilmarkt zuschneiden, zum Beispiel. Dann ist das für mich ein Kriterium, um einen Kunden auszuqualifizieren, weil ich da nicht mitarbeiten kann, weil eben genau das eben meine Expertise ist. Ne? Und genau.
Gut, gerade bei dir ist es wahrscheinlich so, wenn jemand zu dir kommt, dann haben die in der Regel das Bewusstsein, eine Positionierung machen zu wollen. genau, das ist bei uns wahrscheinlich ein bisschen anders, weil wir das ja im Prinzip nicht machen, sondern wir gehen, wenn eine Positionierung steht, wenn das alles sozusagen ready ist, dann gehen wir halt mit der Message raus. So, und das ist immer Arbeit dann beim Kunden selbst oder sie haben es vorher schon erarbeitet. Wir haben mittlerweile, stimmt, es wird weniger, dass die verstehen, dass Positionierung wichtig ist. Ich würde aber sagen, es gibt auch immer mal wieder ein paar, die dir wahrscheinlich noch nicht auf LinkedIn folgen und da auf das noch nicht so ganz umsetzen. Auf ihrer Webseiten sind ein Riesenthema, also gerade bei diesen mittelständischen Tech-Unternehmen. Bei den ganz neuen Startups, da geht's oft. Aber bei den Alten, hast du da auch so ähnliche Erfahrungen, dass dort?
Das ist eigentlich eher mein klassischer Kunde. Also gar nicht so die Start-ups. Scale-ups habe ich auch einige. Aber eigentlich sind meine klassischen Kunden tatsächlich schon so, eher alteingesessenere Softwareunternehmen, die also wirklich ein funktionierendes, gutes Produkt haben, das über Sales vertreiben und jetzt sozusagen so ein bisschen den Schritt in die Online-Welt gehen. Und dann sehen sie im Sales, da kann ich natürlich im Gespräch, habe ich einen Kunden vor mir und kann Discovery machen und kann quasi sauber mein Produkt auf den individuellen Kunden matchen. Das kriege ich ja im Gespräch hin. Ne? Wenn ich dann noch irgendwie dann mein Sales Deck irgendwie darauf zuschneide und so, ne, da habe ich ja so eine Individualisierung hergestellt und kann quasi jedem Kunden so eins zu eins ein gutes Produkt zeigen. So, wenn ich das jetzt aber at scale machen will im Online-Marketing, dann muss ich ja sozusagen so eine gemeinsame Story etablieren und erzählen. Und genau, das ist dann, jetzt habe ich ein bisschen die Frage vergessen, bring mich nochmal hin, bitte.
Genau, also wie, warte,
Ach so, es gibt Kunden, genau, beim Thema Website, ja. Genau, ja, und da muss man die Kunden eben dahin kriegen. Da ist immer, glaube ich, so in diesen Unternehmen, die so eher aus dieser Sales-getriebenen Ecke kommen, ist es so, dass man da gut Analogien herstellen kann. Ja, das heißt, gerade wenn man die Sales-Leute mit ins Boot holt, was ich unbedingt empfehlen würde, also alle Leute, die irgendwie Kundenkontakt haben, mit ins Boot holen, um diese ganzen Insights rauszukriegen. Und wenn man dann mal an einem Tisch oder in einem Online-Meeting sitzt, dann ist es eigentlich am Ende die Sales-Leute direkt zustimmen, dass ich halt eine fast genaue Kommunikation brauche. Ja, das kennen die aus Sales-Calls. Ja, und wenn ich das dann auf die Website übersetze und dann zu generisch werde, weil ich halt alle irgendwie abholen will, dann werde ich da keine Resonanz auf der Website erzeugen. Das ist eigentlich was, was eigentlich allen klar ist. Und dann geht's dann darum, okay, ich bin eine Multi-Product-Company. Ich habe 5 Produkte für viele, viele verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Reifegraden und so. Dann muss man natürlich klar machen, dass man halt für jedes Produkt vielleicht auch eine eigene Positionierung braucht. Also es geht ja, das ist auch ein Unterschied, denn viele dann Positionierung, denken viele eher an so Themen wie Marke, Brand, ja, also irgendwie, wie sieht's aus, ne, wir sind die Grünen, die Gelben, also so denken die dann wirklich. Und da muss man dann so ein bisschen Education in die Richtung leisten, dass man sagt, nee, es geht hier wirklich um eine harte Produktpositionierung. Ja, also wirklich auch Sales getrieben. Ne? Also ich muss mein Produkt so darstellen, dass es sich für eine bestimmte, sehr spitze Zielgruppe von gängigen Alternativen, die meine Zielgruppe im Kopf hat, unterscheidet. Ja, und da muss ich eine Geschichte draus stricken. Und da kommen dann meine ganzen Features und so weiter ins Spiel. Ja, und so, und das kann natürlich für eine Gesamtcompany mit vielen Produkten funktionieren, dann wird die Story entsprechend generischer. Aber eigentlich muss man sich jedes Produkt und jede Zielgruppe einzeln vornehmen und da die Kommunikation schärfen. Ja. Und das ist das, was dann viele Unternehmen, die so aus so Sales-getriebenen Ecken kommen, glaube ich, dann verstehen müssen.
Ja, 100%. Gerade die nur vorher Vertrieb vielleicht über Empfehlungen gewachsen sind,
genau, klassisches Netzwerk irgendwie, ne? Und da kann ich jeden Kunden, dem kann ich auch was anderes verkaufen, ne? Ich kann auf jeden Kunden eingehen im Gespräch. Ich kann ihm andere Features präsentieren, die eben genau für ihn passen, ja? Und das kann ich halt online nicht, wenn ich nicht daneben sitze, sondern da muss ich eben irgendwas finden, ein Set an Botschaften, an Story eben, was halt eben für einen Großteil meiner Kunden auf einer gewissen Ebene insofern funktioniert, dass halt eine Conversion passiert. Ne? Also ich muss ja auch nicht immer alles auf der Website machen, zum Beispiel, aber ich muss die dazu bringen, dass die den nächsten Schritt machen.
Ich habe das auch bei, ich weiß nicht, ob du auch Kunden hast, die individuelle Softwareentwicklung machen?
Ja, teilweise. Die machen teilweise hinten raus individuelle Softwareentwicklung. Das heißt, wir haben schon ein SaaS-Produkt, was irgendwie ein Standard ist, ja, aber dann gibt es sehr, sehr viele, was ich auch gerade einen Wettbewerbsvorteil als einen Wettbewerbsvorteil in Deutschland empfinde, dass viele meiner Kunden dann hingehen und auch individuell customizen. Ja? Das heißt, die haben eine hohe Anpassbarkeit ihres Standardprodukts und die gewinnen dann Kunden über eine SaaS-Lösung, die sie nach außen kommunizieren. Und dann will der Kunde aber irgendwas Individuelles, ja, oder denkt, er will irgendwas Individuelles. Und ja, die haben dann im Prinzip auch hinten raus dann so viel Entwicklungspower, dass die dann eben auch individuell teilweise für größere Kunden Dinge entwickeln.
Okay, ja, das ist also sozusagen auch der Ansatz, wo du sagst, das ist der bessere oder vielleicht der einfachere fürs Messaging, dass man, selbst wenn man individuelle Softwareentwicklung macht, vorne ein Standard klares Produkt hat, um hinten raus besser die individuellen Komponenten zu verkaufen, oder?
Das ist jetzt tatsächlich nicht so richtig mein Thema, weil bei mir quasi die Voraussetzung ist, dass es halt eine SaaS, also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, wir machen individuelle Softwareentwicklung, den würde ich jetzt, oder habe ich mir noch eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, ob ich denen empfehlen würde, jetzt okay, baut irgendeine SaaS-Lösung und nutzt das quasi so ein bisschen als Marketing-Tool. Ja, that's the other way around sozusagen. Ja. Ne? Und ja.
Ist in der Regel so, was ich, es gibt noch so ein paar, ich glaube, es gibt so ein, zwei Anbieter am Markt, die genau das machen, skalierbare Produkte mit IT-Dienstleistern zu bauen. weil die IT-Dienstleister oft, also gerade individuelle Softwareentwicklung, sobald es individuell ist, kannst du es nicht vermarkten. Ja, also du kannst nicht sagen, wir machen alles individuell für dich, dann hat der Kunde nichts Greifbares, vor allem nicht im Messaging.
Ja, dann ist man eine Agentur halt, ne?
Und genau, so, also klar, eine Agentur, die dann zum Beispiel alles in dem Bereich macht, IT, das, das. Und da sagen wir auch immer, wenn Kunden zum Beispiel oder Unternehmen da anfragen in dem Bereich, dann sagen wir auch, individuelle Softwareentwicklung ist so, das wird nicht funktionieren, das zu vermarkten. Ja, du kannst nicht irgendwie Werbung machen. Wir machen das alles individuell. Wir machen es besser als die Konkurrenz. So diese Standardsachen, es geht total unter dann im Messaging zum Beispiel.
Ja, glaube ich. Also halte ich dann wahrscheinlich für einen schlauen Ansatz, ne, das Ganze irgendwie zu produktisieren damit. Und,
also machen wir selbst jetzt auch nicht, dass wir irgendwie, da haben wir gar keine Erfahrung drin, wie man jetzt ein Produkt mit denen baut. Aber ich glaube, das ist zumindest von der Logik her für mich auch jetzt so der beste Schritt eigentlich, das so zu machen.
Einige meiner Kunden kommen, glaube ich, daher. Das heißt, die haben früher schon individual Software erstellt und haben dann sozusagen dann eine SaaS-Lösung gebaut. Ja, das ist ja auch naheliegend, ne? Also gerade aus der Softwareentwicklung, ne? Ich muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kann eben auf etwas aufbauen, ne? Und ja.
Gibt es so typische Fehler, die Unternehmen immer wieder in der Positionierung machen?
Ja. also, erster Fehler, ganz klar, das Thema nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also einfach losrennen. Ich glaube, du hast das eben auch schon angesprochen. Losrennen und Marketing machen und so ein bisschen unbedarft. Das sind unsere Vorteile und so. So eine Oldschool-Vorteilsargumentation raushauen, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Dafür sind die Märkte viel zu segmentiert und überlaufen einfach. Es gibt heutzutage so viele Lösungen da draußen für alle möglichen speziellen Zielgruppen. Also das ist wirklich sehr fragmentiert. Und diese Passgenauigkeit herzustellen der Kommunikation, hey, das ist was, das ist genau für dich entwickelt und dass der Kunde das auch mitbekommt, das ist die Voraussetzung. Wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dass das so ist, dann kann ich natürlich auch nicht davon profitieren und da wird mein Marketing ins Leere rennen. Dann glaube ich, ist ein großer Fehler, das, was ich eben schon angesprochen habe, dass sozusagen so ein bisschen diese Brand-Positionierung mit der Produktpositionierung oft verwechselt wird. Also, dass wirklich viele so im Kopf haben beim Thema Positionierung, da geht es irgendwie um Farben, Werte, Visionen, so, was auch wichtig ist, gerade natürlich, wenn die Unternehmen reifer werden, ne, oder die Kategorien auch reifer werden, ne, mehr Wettbewerb, dann wird Brand natürlich zu einem krass differenzierenden Merkmal. Ne. Man sieht es zum Beispiel an Firmen wie Able, ne, die ja hier in der Nachbarschaft auch sind, ne, die ja sehr stark beim Thema Brand sind, aber eben auch stark beim Thema Produktpositionierung. Das heißt, ohne dieses Thema Produktpositionierung, nur mit dem Thema Brand, gerade am Anfang kommst du nicht weiter. So ein gängiger Fehler von Startups, dass die halt in Brand investieren, ohne das Produkt differenziert zu haben. Und dann gibst du sehr, sehr viel Geld für irgendwas aus, was am Ende nicht zieht, nicht konvertiert. Dann, wenn ich das Thema verstanden, wenn ich noch weiter, ich hoffe, wir haben die Zeit.
Auf jeden Fall.
Genau, was ich sehe noch so zwei weitere Fehlerkategorien. Das ist einmal, dass man sozusagen in der Kommunikation zu technisch wird und zu, das ist halt so diese typische Featureitis, ne? Also zu viel sozusagen an sich denkt und mit so Werkstolz da rausgeht und sagt, ja, guck mal, jetzt kann man das machen und so ins Klein-Klein geht und dem Kunden aber überhaupt nicht das große Bild vermittelt, sondern immer nur über die tollen Features spricht, die man da entwickelt hat und diese Features aber nicht bündelt und in eine Story packt, sodass die auch kommunizierbar werden, ne, und für den Kunden irgendwie aufzunehmen sind, ne. Das ist halt ein großer Fehler. Und ich glaube, der größte Fehler oder die größte Herausforderung, ich will nicht immer von Fehlern sprechen, ist, ich kenne es ja selber, ne? Es ist halt schwierig auch. Und das, was vielen im Weg steht, ist tatsächlich Mindset. Und mit Mindset meine ich da vor allem sozusagen Mut und Experimentierfreude. Ja, also du musst halt erstmal mutig sein, wenn du 10 Jahre als Softwareunternehmen dich nicht nach außen klar für eine bestimmte Zielgruppe positioniert hast, ist es ja wirklich, das verstehe ich auch total, ein mutiger Schritt zu sagen, so, wir grenzen jetzt mal vieles aus und fokussieren uns auf ein Segment, ja, was der Kern von Positionierung ist. Ja, also Positionierung bedeutet auch immer ausgrenzen, sich gegen etwas positionieren. Und da braucht es halt Mut zu, und dann auch diese Weitsicht, hey, das, was wir jetzt machen, das muss auch nicht das Ende von allem sein, sondern das ist quasi der Anfang von allem. Es geht weiter, ja. Positionierung ist ja immer ein Stück weit Hypothese, weil ich nicht alle Daten zum Beispiel habe, ne? Ich habe ja nie den gesamten Blick, sondern ich muss ja immer auf einer unvollständigen Datenbasis sowohl quantitativ als auch qualitativ arbeiten. Und muss dann halt hingehen und mal eine Hypothese aufstellen, das ausprobieren am Markt, ja, das kann man auf LinkedIn machen, das kann man im Sales machen, ja, auf der Website machen, so, aber mal mit einem Set an Botschaften, die meine Positionierung ausdrücken, mal wirklich konsequent Kommunikation machen, um zu sehen, was kommt denn da zurück, funktioniert das oder nicht, ne? Und dann kann ich das weiterentwickeln ab da. Und es ist ja auch so, dass sich Märkte ständig ändern. Es gibt neue Technologien, es gibt neue Wettbewerber, ja. Und das heißt, Positionierung ist nichts, was ich jetzt einmal mache, sondern da muss ich dranbleiben. Ja, also gerade jetzt mit AI, ne? Also da wird vieles durcheinander gewirbelt. No-Code, Low-Code, ne? Also es kommen einfach so schnell, ändert sich was, ja, dass ich da wirklich genau beobachten muss, okay, wie sprechen meine Kunden über mich, wie nehmen die das wahr, haben die neue Alternativen auf dem Schirm, und damit ändert sich meine Positionierung. Und sozusagen dieses Mindset anzunehmen, hey, wir fangen einfach mal an, Positionierung ist gut, wir gehen in eine bestimmte Richtung und dann entwickeln uns ab da weiter sozusagen, ohne immer das ganze Bild zu haben, das ist so die größte Herausforderung, die ich sehe. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass das für viele Unternehmen, gerade wenn man eine Historie hat, schwierig ist. Und da tun sich natürlich, wie du eben auch schon gesagt hast, Startups natürlich leichter, ne? Wenn man so auf der grünen Wiese anfangen kann.
Vielleicht da mal eine sogar spezifische Frage. Ich bin ja noch Gesellschafter bei einer Software. Da bieten wir im Prinzip eine Recruiting-Lösung an, um Bewerber zu generieren über Social Media, aber so eine Software an sich. Und wir hatten jetzt immer in der Vergangenheit sehr viele Agenturen als Kunde, also die unsere Lösung eingesetzt haben, um ihre Kunden zu bedienen, die Funnels zu bauen, die Anzeigen aufzusetzen, alles drum und dran. Und jetzt werden wir dieses Jahr einen Pivot machen, wahrscheinlich in Richtung April. Wir werden immer noch die Zielgruppe Agenturen haben, aber wir werden jetzt auch mehr auf die Endkunden direkt gehen, weil es halt auch sehr einfach zu bedienen ist. Und da sind wir aktuell auch in so einer, ich würde auch sagen, ist so ein Mindset-Thema, wo wir so überlegen, okay, wie schaffen wir es jetzt nicht zu stark auf die Endkunden uns zu positionieren, weil die Agenturen ja aktuell 70% unseres Kundenstamms sind und wir wollen die ja nicht ausschließen, wir wollen weiter mit denen arbeiten und auch die Lösungen für die entwickeln. Wir wollen aber gleichzeitig, um einfach den Markt zu vergrößern, weil Recruiting-Agenturen jetzt nicht mehr so aus dem Boden sprießen wie die letzten Jahre, sondern jetzt sind es eher die Endkunden, die die Lösungen auch kennen, Sachen auch selbst umsetzen wollen teilweise. Wie wir da so ein bisschen den Pivot schaffen, was würdest du sagen, ist da so eine Frage, die wir uns stellen müssen, oder wie würdest du da?
Ich sehe viele Unternehmen, wo das quasi andersrum funktioniert, die halt erst oder mit den Endkunden gestartet sind, einfach für den Kunden eine Lösung entwickelt haben, für den Endkunden, und die dann quasi jetzt so aus Vertriebssicht sowas wie ein Partnernetzwerk aufbauen, wo du natürlich dann zum Beispiel Agenturen als Multiplikatoren sehen könntest. Ihr habt jetzt auch, vielleicht weil ihr selbst eine Agentur seid, da ein großes Netzwerk habt, ne? Das heißt, ihr könnt diesen Agenturmarkt, den konntet ihr wahrscheinlich sehr schnell viel besser erschließen als diesen Endkundenmarkt, ne? Das heißt, ihr geht jetzt so seit den anderen Weg gegangen. Und meine Empfehlung da wäre, weil am Ende funktioniert das Produkt für den Endkunden, ne? Und das heißt, auch der Agentur musst du ja in der Kommunikation erklären, das ist natürlich ein bisschen eine andere Perspektive, aber wie funktioniert eigentlich das Produkt am Ende für den Endkunden? Wie kannst du dessen Welt besser machen? Das muss die Agentur ja verstanden haben, damit die das als eine wertige Lösung für sich erkennt. Ne? Und ich glaube, dass das sozusagen der Grund, das Fundament der Kommunikation ist. Und das ist im Prinzip wie eine klassische Lösungsseite auf einer Website. Ne? Das heißt, du musst dann jetzt sagen, okay, und du bist jetzt eine Agentur, dann setzt du unser Produkt auf eine andere Art und Weise ein als der Endkunde. Und da werden für dich andere Funktionen und Capabilities der Software wichtiger als für den Endkunden. Das heißt, da musst du quasi dann ab irgendwann die Kommunikation halt trennen und natürlich eigene Bereiche für die jeweilige Zielgruppe aufbauen. Und dann, das ist natürlich dann jetzt schwierig, wenn ich jetzt an LinkedIn denke, ne, wo ich natürlich jetzt, wenn ich einen privaten Kanal habe zum Beispiel, ja natürlich immer für ein Produkt und eine Zielgruppe wahrgenommen werden will. Das ist was, ja, keine Ahnung, da bist du wahrscheinlich eher Experte als ich. Damit muss man halt schauen, ne, dass man eben auf die dezidierten Landingpages, die man dann hat, wo halt die Positionierung für eine spezielle Zielgruppe greifbar wird, dass man da auch die richtigen Leute drauf schickt. Ne? Und aber wenn ich jetzt an die Kommunikation nach vorne denke, auf der Startseite, dann würde ich da die Endkundenkommunikation jetzt so ganz ad hoc in den Fokus stellen und natürlich aber auch sehr direkt klar machen, hey, guck mal, du bist eine Agentur, dann hier lang und dann kommst du in einen anderen Bereich halt, ne, wo du dann halt angesprochen wirst.
Ja, das ist genau sowas, haben wir gerade auch in der Planung, dass wir eine für Agenturen Seite, eine extra Seite haben sozusagen, weil vorher war es eigentlich alles auf Agenturen, jetzt haben wir es aber sehr umgemünzt sozusagen. Und jetzt dann eine Seite für Agenturen. Der Vorteil bei LinkedIn Ads zumindest ist, dass wir es den Vorteil haben, wir können einmal sagen, wir targetieren nur Agenturen und einmal wir targetieren.
Genau.
Das ist halt perfekt, gerade auch für Unternehmen, die halt mehrere Zielgruppen antesten wollen, ist LinkedIn meiner Meinung nach der beste Kanal, weil auf Facebook kann ich das nicht eingrenzen, auf LinkedIn schon. Organisch ist es so, dass dort werden wir wahrscheinlich es so machen, es gibt einer der Gründer ist mehr Thema Agenturen, der andere Gründer ist mehr Thema Endkunden und so bauen wir dann dort in die Richtung die Profile auf.
Genau, aber das ist halt was von der anderen Seite auch viele Unternehmen halt haben, die halt und das ist halt auch immer die Empfehlung, jetzt genau wie ihr es gemacht habt, ne? Ihr habt mit den Agenturen angefangen, jetzt habt ihr da den Markt, habt die Referenzen aufgebaut, ne? So, und jetzt habt ihr auf einmal die Kraft auch in ein anderes Segment zu gehen. Ne? Vorher, du bist natürlich als kleines Unternehmen, hast du begrenzte Ressourcen, du kannst nicht immer alles gleichzeitig machen.
Ja,
ja, und es ist ja auch so, es wird ja auch einfacher, ne? Je mehr Credibility, je mehr Social Proof du aufgebaut hast, wenn du jetzt auf einmal an die Endkunden gehst, ne? Hast du es einfach einfacher, weil du die Insights hast, du hast den Proof. Guck mal, das haben wir schon alles erreicht, ne? Und genau, das dieses Schritt für Schritt, das ist auch ein bisschen das, was ich meinte, ne? Also ihr seid jetzt ja nicht auf ewig festgenagelt, das Ganze für Agenturen zu machen, sondern jetzt öffnet ihr es halt für die Endkunden und könnt jetzt voller Fokus darauf, ne? Ein sehr schönes Beispiel.
Okay, cool. Ja, das ist wahrscheinlich wird es dann ein Messaging für die Agenturen, weil das Produkt wird sich ein bisschen ändern. Das ist sozusagen auch also es wird einfach noch einfacher bedienbar, weil vorher war es sozusagen immer sehr schwierig zu bedienen. Deswegen hast du eine Agentur sozusagen gebraucht.
Ah ja, okay.
Und jetzt wird es einfacher zu bedienen. Deswegen brauchst du die Agentur an sich aber auch immer noch, aber für andere Dinge.
Eine andere Rolle ein.
Eine Rolle, genau. Und das ist so gerade das. Oder ich glaube, das wird unsere Herausforderung, das so zu kommunizieren, dass die nicht denken, wir wollen ihnen die Kunden wegnehmen, sondern wir wollen, dass sie in eine andere Rolle gehen, was dem Kunden noch viel mehr Mehrwert bringt.
Ich glaube, dass hier ein gutes Stichwort Transparenz ist und Dokumentation. Also ich glaube, dass auf 90% ist Kommunikation Dokumentation. Das heißt, das, was du mir jetzt erzählst, ja, versuch das nach außen zu argumentieren. Ja? Also Agentur, wir wollen dich nicht komplett ersetzen, du hast jetzt eine neue Rolle. Ja? Und wenn ich das sauber argumentiere, was ist denn die neue Rolle? Ne? Warum ist das, wird deine Welt wird ja jetzt wahrscheinlich auch einfacher für die Agenturen. Ne? Und wenn ich das jetzt sauber, einfach ohne irgendwie, ich muss ja gar nichts mehr irgendwie ausdenken, sondern da steht eine strategische Entscheidung hinter und ihr habt jetzt ein User-Interface, das ist ja auch für die Agentur irgendwie von Vorteil. Ne? Ja. So, erleichtert denen ja auch das Leben. Ne? Und wenn ich da einfach transparent bin und dann löst sich das. Also vielfach ist, glaube ich, auch, dass Leute, auch bei meinen Kunden, so eine falsche Vorstellung von Marketing haben. Immer dieses Marketing, bla bla, und wir müssen irgendeine Story erfinden, denen irgendeine Geschichte erzählen. Nee, du musst eigentlich gute Arbeit machen, gutes Produkt und für deinen Kunden Probleme lösen und das dokumentieren. Also dieser dokumentarische Anteil, Document, Don't Create, ne, der ist einfach viel größer, als viele denken. Ne? Und es ist da auch gar nicht so kompliziert. Natürlich wird es alles besser, wenn es kreativer ist und anders und so. Das gibt es auch, aber diese Dokumentation einfach gute Arbeit machen und so, das ist halt auch eine Wahrheit. Ne?
Ja. Ja, da glaube ich, trauen sich viele nicht. Und das dann so Schritt für Schritt. Also ich merke das auch, dass natürlich ja auch noch die CTO, der technische Gründer, der Produktgründer, und die sind dann, glaube ich, da ein bisschen, okay, wir haben das jetzt so aufgebaut, was, da ist natürlich eine ganz andere, nicht unbedingt Angst, aber natürlich eine Zurückhaltung vor, okay, was passiert jetzt? Weil es ein großer Schritt, kann ich auch verstehen, wenn man es noch nie gemacht hat, ne, oh, werden die anfangen, irgendwie da zu sagen, was macht ihr da, das finden wir nicht gut, wie, aber ich war auch viel mit denen im Gespräch, das jetzt halt einfach zu dokumentieren, weil meiner Meinung nach alle seriösen, guten Agenturen in diesem Recruiting-Bereich, die werden eher davon profitieren. Ja, das, weil sie gut sich auf die Beratung fokussieren können.
Ja, ja, ich finde das genau richtig. Also mutig sein, Dinge ausprobieren und auch nicht so viel, klar, man soll immer, also ich bin kein Fan von einfach mal machen so, sondern schon erst nachdenken, dann machen. Man kann beides gleichzeitig. Was aber am Ende Erfolg hat, das wird die Realität, wird der Markt zeigen. Und du musst es halt tun, um zu sehen, ob es erfolgreich ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das passiert nicht in deinem Kopf. Das heißt, auch so, wenn dann Leute, die erwarten ja immer von Experten, ne, dass klar, man hat keine Hypothesen, man hat Erfahrungswerte, es gibt Best Practices und so weiter. Aber ob es am Ende funktioniert, das kann man nicht vorhersehen.
Muss man testen.
Genau.
Hast du noch so irgendwie zwei Tipps bei der, wenn jetzt da gerade jemand zuhört und sagt, oh, wir sind auch in so einer Phase, wir wissen nicht, wie wir uns positionieren sollen, wissen nicht, in welche Richtung, hast du da so drei Fragen oder drei Tipps, wo du sagen würdest, okay, das wären zumindest mal die Sachen, die ihr angehen solltet?
Also es gibt so Fragen, die ich zum Beispiel immer stelle, wenn wir diesen Fall haben, hey, ein Unternehmen will eigentlich alles an alle verkaufen. Und dann kann man zum Beispiel fragen, hey, gibt es zum Beispiel ein bestimmtes Zielgruppensegment, das bestimmte Merkmale hat, für die dein Produkt einen erheblich größeren Wert schafft als für andere. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eine Recruiting-Software habe, dann, wenn du mir die verkaufen willst, wäre ich nicht bereit, dafür Geld zu bezahlen, weil ich ein Solopreneur bin, ja, und ich muss nicht rekruten. Ne? Und selbst wenn ich jetzt ein kleines Team hätte und vielleicht einmal im Jahr jemanden neuen haben will, dann schaffst du keinen großen Wert mit deiner Lösung. Mit derselben Lösung in einem Großunternehmen, das eine hohe Fluktuation hat, die, weiß ich nicht, 100 Stellen im Jahr neu besetzen, ja, da schafft so eine Lösung, die diesen Prozess vereinfacht, halt einen Riesenwert, ja. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen mit der groben Kelle, aber diese Frage kann man sich stellen, ja. Also da ist jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel ist es die Unternehmensgröße, die Fluktuation, wie viele Stellen werden jährlich neu besetzt. Das sind so Merkmale, die einen idealen Kunden für diese Software definieren. Und das kann ich natürlich auch nach außen spiegeln, das kann ich beim Targeting benutzen und so weiter. Dann kann man sich fragen, zum Beispiel, in welchem Segment gibt es denn wenig Wettbewerb, ne? Also das kann man sich angucken. Man kann sich die eigenen Referenzen angucken und die eigene Kundenliste. Wo bin ich stark? Ne? Man kann in CRM gucken, welche Kunden gewinne ich leicht? Ja? Also muss ich wirklich meine Ressourcen auf Kunden fokussieren, wo ich einen Sales-Zyklen von einem Jahr habe, wo eine Preisdiskussion ist, wo ich mit Rabatten arbeiten muss? Da verliere ich am Ende Geld, weil ich so viele Ressourcen da reingeben muss. Kann ich nicht in der Zeit drei andere Kunden gewinnen? Ja? Und wenn man mit solchen Fragen reingeht, dann wird eigentlich für viele dann sehr schnell klar, hey, eigentlich ist es total sinnvoll zuzuspitzen, ja, und ich will jetzt hier nicht so viel Promo machen, aber da bin ich immer sozusagen, das sind so Fragen, die ich so auch in dem Erstgespräch stelle und wo vielleicht so einfach mal, das, man muss ja gar nicht direkt zusammenarbeiten, aber ich bin immer offen, um über Positionierung zu reden. Ich will aber auch noch zwei sehr gute andere Ressourcen oder empfehlen. Also da ist einmal April Dunford, die so die, ich glaube im Softwarebereich, die Positionierungsgöttin ist, die zwei sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat. Das letzte heißt Sales Story. Ich komme jetzt nicht auf den ganzen Titel. Auf jeden Fall geht es um die Sales Story. Davor geht es eher so um das Thema Positionierung. Die war vorher bei IBM und hat im Prinzip so, was sie in dem Buch sehr gut beschreibt, so eine Erfahrung, die ich auch häufig gemacht habe. Das ist so, es gibt ja diese klassischen Positionierungsstatements, ne? Wir machen das für Zielgruppe so, ne? Und eigentlich lief Positionierung früher oder in vielen Unternehmen, diese Erfahrung hatte sie bei IBM gemacht, dass halt die Leute da sitzen und dann irgendwie ausfüllen, denken, sie müssten da irgendwie sowas ausfüllen. Aber es geht ja darum, was schreibst du in diese offenen Stellen rein, ja, und wie kommst du dahin? Das heißt, dieser Übertrag von Analyse in Statement, ja, diese Gedanken, die dahinter stecken, dass das alles Sinn macht, so, wo fange ich überhaupt an? Das hat sie in einen sehr, sehr guten Prozess, in ein sehr gutes Framework gebracht und sehr, sehr viele tolle Beispiele auch. Also ein sehr empfehlenswertes Buch zur Positionierung. Dann die Leute, die auf LinkedIn gerade alles abräumen, sind die Jungs von Fletch, Anthony Peary und Robert Kaminsky. Empfehlungen für alle, denen auf LinkedIn zu folgen, die das Ganze auch in sehr, sehr gute Visualisierungen packen, so ein bisschen auf Early Stage Startups und ich meine sogar so mit sehr horizontalen Produkten fokussiert sind, die man wirklich, die teilen ihr gesamtes Wissen, ihren Prozess und so weiter auf LinkedIn. Das auch orientiere ich mich sehr dran. Also die bringen im Prinzip vieles so in ihren Visualisierungen, in ihren Posts auf den Punkt, was ich auch so im Blick habe. Und ja, die sind auf jeden Fall, die geben da, glaube ich, nochmal so sehr viel mehr Energie rein. Die sind zu zweit, die machen das einfach sehr gut. Also absolute cool. Empfehlung.
Mega. Also das wären auch so Ressourcen. Und aber auch wenn man irgendwie eine Frage hat, man kann dir ja auch auf LinkedIn.
Genau. Also ich bin immer sehr offen, Wissen zu teilen, Austausch. Hier die Fletch-Jungs, die haben auch so ein Notion-Board. Da kann man sich für 50 Euro oder 50 Dollar alle Visualisierungen von ihnen kaufen. Also wenn man ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen will und das selbst machen will, gerade als Startup, geht zu denen. Also super. Genau.
Okay. Und wenn man aber ein bisschen tiefer rein will, dann...
Oder, also mein Ansatz ist auch eher so Co-Creation und eng mit dem Kunden. Ja, also ich... Ja. Begleite das schon und biete natürlich auch nochmal eine Umsetzung an, ja, also nicht nur eben die Strategie, sondern es geht eben auch, ich bin auch wirklich gut und schnell in der Umsetzung, würde ich sagen, dass man das Ganze eben auf die Straße bekommt, auf die Website oder eben auch manchmal ein Sales Deck zum Beispiel.
Vielleicht abschließend noch eine Frage zu diesem Thema, wenn man jetzt anfängt mit einer Positionierung, dann spielt ja auch oft die Rolle, gerade bei größeren Unternehmen, wie ist das mit dem Alignment, ja, mit den ganzen einzelnen Abteilungen. Kannst du dazu irgendwie noch was sagen oder hast du da Hinweise?
Ja, das aus meiner Erfahrung ist das ein Riesenthema, weil, also gerade wenn du jetzt als junges Startup hingehst und auf der grünen Wiese anfängst und kleines Team, ja, da hat man eh nur die Ressourcen, weiß ich nicht, einen Kanal, LinkedIn zum Beispiel, also würde sich heutzutage, glaube ich, anbieten zu bespielen. Das heißt, ich kann relativ schnell, gerade wenn ich jetzt kein hochkomplexes Produkt habe, mit einer Landingpage starten, eine kleine Website, vielleicht 3-4 Seiten, ein Kanal und ich kann sozusagen diese Positionierung auf allen Ebenen lebendig werden lassen. Wenn ich jetzt aber ein größeres Unternehmen bin, gewachsen bin, verschiedene Teams habe, ich habe ein Brand-Team, ein Product-Team, ein Customer-Success-Team, Sales, mehrere Hierarchieebenen, dann wird es gar nicht mehr so einfach, sozusagen diese ganzen Teams auf einer Story zu alignen. Ich habe vielleicht sogar noch arbeite mit mehreren Agenturen auf unterschiedlichen Ebenen, die alle irgendwie kommen und ein ICP wollen und so. Und wenn dann die Positionierung nicht CEO getrieben ist, ja, oder von oben auf jeden Fall getrieben ist, ja, sondern das Marketing hingeht und sich da irgendeine Positionierung entwickelt, aber im Sales jeder so sein eigenes Süppchen kocht und die hier noch, dann gerät das natürlich, dann wirkt das halt beim Kunden wie ein Sammelsurium an Botschaften. Die kriegen dann teilweise, ich habe schon erlebt, dass dadurch Botschaften dann sich widersprechen, ne? Und das ist natürlich maximal kontraproduktiv. Das heißt, das ist nochmal ein Riesenproblem, wirklich in einem größeren Unternehmen, die ganzen Teams, die ganzen Produkte wirklich zu alignen und dann auch eine Single Source of Truth zu haben, was das Thema Positionierung angeht. Ja, also dass man wirklich mal irgendwo ein Dokument hat oder wie auch immer man das lebendig macht, sozusagen, um alle Botschaften, die ich konsistent an den Kunden spielen muss, um eine Positionierung in den Köpfen der Kunden zu bewegen. Und dass das auch alle Teams nutzen, ist eine Riesenaufgabe aus meiner Sicht, wo ich auch noch kein Unternehmen erlebt habe tatsächlich. Und ich habe jetzt schon mit wirklich vielen Unternehmen zusammengearbeitet, die das so richtig, richtig gut machen. Das ist eine riesige Herausforderung. Und da gibt es noch viel zu tun. Das ist auch, glaube ich, was, wo vielleicht so US-Unternehmen teilweise so ein bisschen weiter sind, die das einfach mehr auf dem Schirm haben, die Wichtigkeit dessen, und wo auch so die Führungsebene das eher auf dem Schirm hat, hey, wir müssen dafür sorgen, dass alle irgendwie mit einer Stimme im Prinzip dann sprechen, ne? Und genau, das ist ja noch eine riesen Herausforderung, glaube ich.
Ja, kann ich mir vorstellen, gerade bei großen Unternehmen weiß machen, sonst gibt es ja auch Abteilungen, die so vor sich hin arbeiten und gar nicht wissen, was da jetzt vielleicht im Marketing gemacht wurde oder halt von der Geschäftsführung, Management entschieden wurde. Das ist klar, glaube ich, schwierig.
Es ist ja ein Riesenthema, allein schon Sales und Marketing zu align. Ne? Das ist ja eigentlich das. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn man jetzt so ein Projekt wie zum Beispiel die Website angeht, ja, dass man wirklich alle Leute, für die irgendwie die Positionierung wichtig ist, weil sie eben am Ende mit Kunden zu tun haben, dass man die an den Tisch bringt und einfach mal darüber redet. Das ist schon so ein erstes, ah ja, wir sprechen mal drüber und jeder macht da nicht irgendwas vor sich her, ne? Und meiner Ansicht nach, und deswegen bin ich dann auch irgendwann auf dieses Thema Website gekommen. Die Website, das ist für viele Unternehmen, ist halt so das Aushängeschild, gerade die Startseite nach außen. Und aus meiner Sicht, ja, ist es gut, ein Dokument zu haben, wo irgendwie auf einer theoretischen Ebene diese ganzen Botschaften stehen, die man dann irgendwie nehmen kann, für bestimmte Kanäle nochmal anpassen kann oder sowas. Das ist toll. Aber eigentlich wäre es doch schön, eine Homepage zu haben, wo wirklich die Positionierung, so wollen wir nach außen kommunizieren. Das heißt, die Homepage ist ein Benchmark. So. Und damit kann ich schon ganz viel allein. Und wenn ich darum mein Team versammle und wir bauen uns zusammen eine Homepage, wo so bestimmte Messaging-Elemente einfach abgedeckt sind und jeder hat auch daran mitgemacht, ja, dann kann jeder das auch mit in seinen Alltag nehmen und man hat eine Vorstellung davon. Und das passiert aus meiner Sicht noch viel zu wenig, dass quasi über irgendwas, was der Kunde auch mitbekommt, die Teams aligned werden, sozusagen.
Ja, das ist ein cooler Ansatz, glaube ich, für viele Unternehmen. Einfach mal weg von diesen internen Dokumenten, die niemand mehr findet.
Das genau
das. Prinzip, dass sich niemand anschaut. Hin zu, hey, pack doch mal alle wichtigen Sachen auf die Webseite, weil jeder im Unternehmen geht auf die Webseite.
Und jeder Kunde, gerade bei komplexeren Produkten, auch.
Ja, ne, das ist eine gute Idee. Ist mal eine komplett andere Perspektive eigentlich auf die Webseite, was da draufstehen sollte. Vom Thema, hey, auch unsere Kunden und internen Mitarbeiter wissen halt konkret die und die Elemente, das und das ist uns wichtig. Mega, das war nochmal ein guter abschließender Tipp, würde ich sagen, worauf man achten sollte. Mega spannend, vielen Dank für die ganzen Insights, Thomas.
Cool, danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, war echt cool, ich denke, da war einiges dabei. Und jetzt noch abschließend, wenn man irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen will, wir würden auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil verlinken. Und da kann man dann Kontakt aufnehmen. Ansonsten
gerne auf meine Website. Da habe ich meinen Prozess dokumentiert. So,
die, wie lautet die?
Thomas-Kemp.de.
Okay, perfekt. Sehr cool. Dann vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights. Und bis zum nächsten Mal.
Danke.